Zunächst mal danke für die anregende Predigt. Mir fiel ein Satz ein, als Sie das Gleichnis vorgelesen haben. Den haben meine Liebste und ich heute früh auf Instagram gelesen. Es gibt Menschen, die sind so arm, die haben nur Geld. Mhm. Na, das gibt es. Sie sind in Ihrer Predigt sehr stark so auf das Kirchenthema eingegangen. Da gibt es auch die erste Frage zu dem Thema, bevor es dann natürlich auch an persönliche Krisen geht. Die erste Frage, die gekommen ist: Das effiziente Gebäudemanagement kann aber doch nicht die einzige Chance für uns sein. Was braucht es noch?
Ich hab mich schon gefragt, ob ich um das Thema heute rumkomme. Aber es ist interessant, warum man immer auf solchen Themen auch dann bestehen muss unbedingt. Das effiziente Gebäudemanagement, das habe ich eigentlich so mal versucht, etwas im Beiklang so etwas anzusprechen, zu sagen. Das heißt, es geht nicht darum, oder ich möchte nicht, dass sich Kirche vor allem damit beschäftigt, Besitzstand zu wahren. Denn darum geht es. Es geht um Besitzstandswahrung. Ein Begriff, den ich nur aus dem Beamtenrecht eigentlich kenne und der mir immer schon gesagt hat, was soll denn das sein? Besitzstandswahrung. Also die Kirche hat eben jetzt eine gewisse Anzahl von Gebäuden und kann sie nicht mehr finanzieren. Punkt. Ne? Also wir haben ein Problem. Houston, wir haben ein Problem. Ne? Ludwigshafen, wir haben ein Problem. Und jetzt das Problem müssen wir irgendwie lösen. Denn ich möchte nicht dazu kommen, dass wir am Ende unsere Gelder nur in den Erhalt von Gebäuden schießen. Wir haben zu viele Steine und zu wenige Menschen. Und ich möchte lieber in Menschen investieren, anstatt in Gebäude. Und das ist praktisch die Antwort auf diese Frage. Deshalb müssen wir uns damit beschäftigen. Sie sehen, wir haben mein Bild gesehen von der Firma und der Gemeinschaft der Glaubenden. Die Gemeinschaft der Glaubenden, das ist das Wichtige. Und als ich als Dekan angetreten bin, habe ich gedacht, da machen wir jetzt mal einen richtigen Aufbruch. Und dann hat mir die Landeskirche das andere Thema da vor die Nase gelegt. Muss ich mich mit dem jetzt beschäftigen, weil die Firma ist auch wichtig. Aber es ist, finde ich, gerade für die Firma eine Chance zu sagen, welche Gebäude brauchen wir denn eigentlich? Denn das ist ja die Kehrseite der Medaille der Frage, wie wollen wir denn Kirche sein? Und was, wenn wir das geklärt haben, wie wollen wir Kirche sein, dann können wir ja sagen, welche Gebäude brauchen wir eigentlich noch dazu? Muss sich jede Gemeinde das klassische Ensemble leisten können, Pfarrhaus, Kirche und Gemeindehaus? Das ist das klassische Ensemble, wo man denkt, das war schon immer so, ist es aber nicht. Das ist eine Entwicklung des 19., 20. Jahrhunderts. Martin Luther kannte das Gemeindehaus nicht. Von Jesus wollen wir gar nicht reden. Ja? Und wir tun jetzt so, als ob das zum Kirchesein an sich dazugehört, tut es nicht. Und das ist halt dann, das ist die Frage im Grunde. Und dann sehe ich schon, dass wir uns seit 20 Jahren diesem Problem nicht stellen. Das gehört auch zur Wahrheit dazu.
Ich denke sogar schon länger.
Oder sogar schon länger. Also wir reden da schon ewig drüber. Aber eigentlich machen wir auch gerne mal die Augen zu und denken, naja, wird schon. Ja. Und das ist jetzt ein Hebel. Dieses Thema des effizienten Gebäudemanagements ist ein Hebel und es ist genau in diesem Sinn, finde ich, eine Chance.
Das schließt sich sehr schön, und jetzt werden wir wieder theologisch und gehen auf Vertrauen und Glauben, sehr schön eine Frage an: Was ist die zentrale Botschaft des Evangeliums? Welche Worte würden Sie verwenden, um diese auf den Punkt zu bringen?
Die zentrale Botschaft des Evangeliums ist die Rechtfertigung des Sünders.
Die Rechtfertigung des Sünders?
Ja. Es ist also, kürzer kann ich es nicht sagen. Soll ich noch ausführen?
Okay. Ja? Noch eine Predigt?
Es wäre ein eigenes
Thema. Ich habe noch zwei jetzt. Fragen, da geht es auch noch mal ans Eingemachte.
Sollen wir mal die Fragen noch mal vielleicht,
beantworte ich sie dann alles zusammen. Drehen wir den Bogen wieder zurück zum Evangelium. Ja. Okay, jetzt geht es in die persönlichen Krisen, nicht? Auf die Sie jetzt so nicht eingegangen sind. Sehr schön übrigens auch die Definition von Krise, muss man auch sehr vorsichtig sein mit den Begriffen. Ne? Also Dinge, die einfach da sind, kann ich nicht als Krise bezeichnen, sondern müssen dann zum Normalzustand werden. Wie kann ich in der Krise, wo ich keinen Ausweg sehe und alleine bin, Vertrauen im Glauben, wenn ich an meinem Tiefpunkt bin? Also hier macht wieder jemand diesen Unterschied zwischen Vertrauen und Glauben. Wie komme ich zu diesem Vertrauen?
Ja.
Am Tiefpunkt.
Ja. Erstens, der Stachel im Fleisch eines jeden Predigers und Lehrers ist, das kann Ihnen niemand beibringen. Das kann Ihnen niemand andemonstrieren, das kann Ihnen niemand argumentativ belegen. Sie müssen es fühlen. Ein Ansatzpunkt ist für mich die Kreuzestheologie. Also ich habe noch bei Jürgen Moltmann gelernt und es gibt in dem Buch Der gekreuzigte Gott ein schönes Kapitel um eine sogenannte kenotische Theologie. Kenotisch heißt, es ist alles leer. Es ist alles leer, es ist nichts mehr da. Sie haben nichts mehr. Und das ist der Tiefpunkt, glaube ich, von dem wir jetzt hier in der Frage sprechen. Und dann haben sie tatsächlich nur noch den gekreuzigten Gott. Sie haben eben, ich wollte sagen, sie haben keinen lachenden Buddha im China-Restaurant, ist ja auch eine schöne Gottesvorstellung, aber in dem Moment praktisch, da haben sie also den absoluten Tiefpunkt des Menschseins, aber auch des Gottseins. Das ist ein unerhörter Gedanke. Das ist für die Antike bis heute ein unerhörter Gedanke zu sagen, wie kann denn Gott sich so in den Tiefpunkt begeben, sich so niedrig und leer machen, dass er am Kreuz stirbt. Und das ist eben auch, finde ich, gerade wenn man an solchen Tiefpunkten ist, ist das ein unheimlicher Trost zu wissen, dass Gott in seinem eigenen Leben genau in diese tiefen Punkte, in die Niederungen unseres Lebens hinabgestiegen ist, um uns selbst da noch zu begleiten.
Das ist Ihr Hinweis für den Menschen, der in der Krise ist, daran zu denken, das zu nehmen.
Ja.
Darf ich es ein bisschen poetischer noch beschreiben, was Sie gerade sagen? Es gibt dieses schöne Gedicht, Spuren im Sand.
Ja.
Und an den Stellen, wo das Leben am härtesten war, da gab es nur eine Spur und nicht zwei. Und da fragt der Mensch Jesus, wo warst du da? Da habe ich dich getragen.
Ja.
Also so ist auch meine persönliche Erfahrung.
In der
dunkelsten Tiefe war ich nie alleine. Und meine Erfahrung macht, wenn du im Nachhinein draufschaust auf deine Krise, dann merkst du plötzlich, wo Gott überall war und wie er gewirkt hat. Eine weitere Frage. Ich will glauben und vertrauen. Aber es fällt mir oft schwer. Immer wieder frage ich mich, und jetzt wird es spannend, ob ich damit nicht einfach Verantwortung abdrücke. Wie gelingt mir Glauben und Vertrauen?
Ja, das ist ja etwas, das ist eine der ganz tiefen Probleme zu sagen, ich will es, aber ich kann es nicht. Das ist das eine. Ne? Also, und da ist es auch die Härte unseres Gottesbildes im Grunde, wenn wir sagen, der Glaube ist ein Geschenk. Das hört sich immer so schön an. Ne? Aber manchmal will man ja auch ein Geschenk bekommen und kriegt keins. Und dann? Ne? Also schön aber, dass die Frage mal kommt, dass man auch mal sowas mal aufreißen kann. Der christliche Glaube ist kein Humanismus. Ja? Und der christliche Glaube ist kein Friede, Freude, Eierkuchen. Wir haben auch Härten. Die sollten wir nicht unter den Tisch fallen lassen und wir sollten sie auch nicht im Sinne eines lieben Gottes ständig verwischen. So ist es auch nicht. Aber der zweite Teil der Frage ist im Grunde interessant. Drücke ich Verantwortung ab? Nein. Das dürfen Sie nicht. Darum ist Kirche auch nicht nur die Gemeinschaft der Glaubenden, sondern eben auch diese Firma. Und wenn sich Kirche als diese Firma in einen weltlichen Raum begibt, dann muss sie auch weltlich handeln. Das heißt, wir können jetzt nicht sagen auf unseren Presbyteriumssitzungen oder auf unseren Synoden, wir entscheiden nichts, wir beten nur. Wir sollen auch beten. Aber dann müssen wir auch entscheiden. Und das ist der Verantwortungsaspekt. Und dieser Verantwortungsaspekt, den müssen wir in der Welt wahrnehmen, etsi Deus non daretur, also als ob es Gott nicht gäbe. Wir handeln praktisch so, wenn ich jetzt, der Kirchenbezirk hat zum Beispiel die evangelische Altenhilfe, da handeln wir, wie jeder Betrieb auch handeln muss. Da handeln wir im Grunde wie der Kornbauer im Gleichnis. Das ist unsere Aufgabe. Das ist unsere Verantwortung. Und die können wir nicht wegdrücken, nur weil wir sagen, ja, also wir sehen zwar, das Unternehmen hat am Markt keine Chance mehr, aber wir beten mal kräftig und dann wird es schon irgendwie. Das geht auch nicht. Also das ist der Punkt, wo man sagen kann, gerade wenn man glaubt, muss man auch mitarbeiten. Der Glaube ist nicht einfach nur, ich lasse jetzt den lieben Gott mal alles machen und dann wird es schon irgendwie. Das wäre zu kurz gegriffen.
Und Sie haben das jetzt wieder auf die Kirche übertragen, aber Sie meinen das durchaus auch im privaten Leben.
Ja, also das meine ich auch im privaten Leben. Okay. Ja, ich gucke, wo mein Auto steht.
Das wäre meine Abschlussfrage gewesen. Die Verbindung zwischen dem Gleichnis und Ihrem Parkproblem, das habe ich nicht verstanden, was Ihre Frau da meint. Nein, wir wollten zum Schluss noch einmal zum Evangelium kommen. Wie war es, verwenden Sie, auf den Punkt zu bringen, welche Worte würden Sie verwenden, um die zentrale Botschaft des Evangeliums auf den Punkt zu bringen? machen wir es schön am Ende mit Halleluja.
Also die zentrale Botschaft des Evangeliums ist bei mir niedergeschrieben im ersten Johannesbrief, wenn da steht, Gott ist die Liebe. Gott Amen. Ist die Liebe. Das ist für mich die zentrale Botschaft und daraus folgt eine ganze Hierarchie der Wahrheiten. Wenn Sie noch 2 Stunden Zeit haben, kann ich die mal auch...
Haben wir nicht.
Gut, okay. Also,
Kaffee ist gekocht.
Ja, genau. Also dann, aber das ist praktisch, und da die Rechtfertigung des Sünders ist ein Teil davon. Ne? Nämlich zu sagen, wenn Gott die Liebe ist, dann kommt es niemals zu einem Moment, in dem Gott wirklich definitiv sagen würde, raus mit dir. Ne? Es wird schwierig dann, also wie gesagt, aber wir wollen jetzt, wie gesagt, es gibt noch überall Probleme, ne, aber wir wollen ja auch mal den Sack zumachen. Also wenn Sie mich fragen, Evangelium heißt, Gott ist die Liebe und diese Botschaft zu verkünden, das ist unsere Aufgabe.
Ein Amen dazu.